Motorrad aber sicher, der Podcast von Bundesministerium für Digitales und Verkehr und Industrieverband Motorrad. Heute mit dem Thema zu nah dran, warum Abstand der beste Schutzengel ist. Und um die Fragen zu beantworten, habe ich natürlich wieder den Matthias Hasper vom IFZ und den Jens Kuck in unserer Runde. Mein Name ist Achim Marten vom IVM und die erste Frage richtet sich dann auch sofort an den Matthias, warum Abstand der beste Schutzengel ist. Ist ja eigentlich eine Binsenweisheit, aber dass wir darüber sprechen, bedeutet ja, es gibt immer noch eine Menge Leute, Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer, die über Abstand nicht so richtig Bescheid wissen. Warum kann man gar nicht oft genug über den Abstand beim Motorradfahren sprechen?
Weil er eben sehr wichtig ist für die eigene Sicherheit, um es auf den Punkt zu bringen. Klar, vielen fällt es schwer, den Abstand, den richtigen, muss ja auch nicht der richtige sein, er muss ausreichend sein und lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Und warum das Ganze? Um mir eben Reaktionsmöglichkeiten einzuräumen, sich zu verschaffen etc. Und damit habe ich ja jetzt schon zentrale Punkte eigentlich ins Spiel gebracht. Also wir brauchen den Abstand, um halt sicher unterwegs sein zu können. Ich glaube, das haben wir alle schon erlebt, dass wir einen zu geringen Abstand hatten und dann ist es in den meisten Fällen gut gegangen. Ne?
Warum ist es so ausgeprägt, ausgerechnet bei Motorradfahrerinnen und Fahrern, dass man den Abstand nicht einhält oder nicht ausreichenden Abstand einhält? Das ja nicht nur aus der Sicht von Motorradfahrern, sondern das hat sich ja auch nicht nur aus der Sicht von Autofahrern, wollte ich eigentlich sagen, sondern auch unter Motorradfahrern. Warum sind Motorradfahrer so oft der Meinung, eigentlich Abstand vernachlässigen zu können?
Ich weiß gar nicht, ob das so ist. Also das wird, so heißt es gern. Also ich kenne diese Thesen wohl, aber ich würde es gar nicht unbedingt sagen. Also ich erlebe das auch, wenn ich mit Pkw unterwegs bin, oft genug, dass die Abstände meistens von den Pkw-Fahrenden eben nicht eingehalten werden. Klar wird der ein oder andere Motorradfahrer sicherlich hier auch mit weniger Abstand unterwegs sein. Vielleicht fällt es auch einfach nur mehr auf, weil Motorradfahrende in der Regel eben eher auffallen als der andere Pkw.
Ja, diese Situation, du fährst irgendwo und kannst das Nummernschild schon nicht mehr lesen, ne? Also dann wird's schon knapp. So, wenn du jetzt das mal aufs Auto überträgst, was mir immer super unangenehm ist und was ich im Endeffekt noch viel gefährlicher finde, ist diese Konstellation, das Auto fährt sehr nah auf, wenn du mit dem Motorrad unterwegs bist. Das suggeriert mir immer direkt so, okay, der jetzt im Pkw so nah auffährt, der hat überhaupt noch gar nichts mit Motorrädern zu tun gehabt.
Der Vorteil vielleicht in der Situation, in der Schrecksekunde oder auch in der folgenden Notbremssituation, wird der Pkw-Fahrer hinter mir schneller bremsen oder anhalten können als ich selbst. Aber wenn wir das Ganze umdrehen, wenn ich nämlich dicht auffahre oder zu dicht auffahre und der Vorausfahrende leitet die Notbremsung ein, dann kann es schon ziemlich brenzlig werden, da eben, was vielleicht vielen Motorradfahrenden auch gar nicht so geläufig ist, die immer noch meinen, das motorisierte Zweirad ist ja viel kleiner, viel wendiger, das bremst auch viel schneller, das steht auch viel schneller. Das ist eben nicht so. Also wir brauchen mit dem motorisierten Zweirad in der Regel mehr Weg, um anzuhalten, als mit dem Zweispurfahrzeug, beispielsweise dem Pkw.
Ja, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass da oftmals ein großer Irrtum vorliegt. Wenn ich mit Motorradfahrern gesprochen habe, die aus meiner Sicht zumindest oder auch aus Sicht von anderen relativ dicht aufgefahren sind, dann war immer so ein Hauptargument, naja, mein Fahrzeug ist ja viel leichter, bremst ja viel schneller. Hast du gerade schon widerlegt, vollkommener Quatsch. Also das Auto ist immer schneller beim Bremsen oder steht früher. Wir fahren dann, glaube ich, so in der Regel von 100 ausgehend mal noch locker mit dem Motorrad 6-7 Meter weiter, dann steht das Auto aber schon längst. Warum ist das so, dass, oder wie kommt es zu dieser Fehleinschätzung, mein Motorrad ist leicht, mein Motorrad ist kleiner als ein Pkw, mein Motorrad ist wendiger, ich kann möglicherweise noch einen Notausgang finden, den ich mit dem Auto nicht mehr finden könnte. Sind alle Motorradfahrerinnen und Fahrer weitgehend uninformiert?
Na, alle selbstverständlich nicht und der Großteil ist informiert und informiert sich auch. Das wird ja auch schon in der Fahrschulausbildung gelehrt, also diese Dinge. Aber die werden vielleicht auch hier und da auch wieder ja, ich will nicht sagen verdrängt, vergessen letztendlich. Ne? Du hast es gerade schon eigentlich vielleicht selbst erklärt. Man sieht halt, dass das kleinere, das leichtere, das agilere, wendigere Fahrzeug, das muss also auch in allen Situationen ja dem PKW, um jetzt einfach mal beim PKW zu bleiben, irgendwo überlegen sein, was eben nicht der Fall ist. Wir haben das Gleiche ja auch bei Ausweichprozessen, Ausweichvorgängen. Wir demonstrieren das immer ganz gerne, beispielsweise auch auf der Intermod, auf unserer Aktionsfläche, diese Geschehnisse, dass man also mit dem motorisierten Zweirad mehr Raum benötigt, um auszuweichen einem Hindernis als mit dem PKW, weil der hat noch eine größere Spurtreue hat. Also Lenkimpuls, Gegenlenkimpuls etc. sind alles Faktoren, die hier beim motorisierten Zweirad eine Rolle spielen. Und das Gleiche eben auch beim Bremsen. Ne? Der PKW überträgt, um es nochmal ganz kurz zu erklären, eben seine gesamte Bremsleistung über vier Räder, über vier Reifen auf die Fahrbahn, über zwei Spuren, und dem Motorrad stehen hier nur zwei Räder, sprich eine Fahrspur zur Verfügung. Dazu kommt die dynamische Radlastveränderung, also die Gewichtsverlagerung, die enorme nach vorne, sodass eben ja auch über das Vorderrad die meiste Bremsleistung abgefangen werden muss. Da geht das immer weiter, was so diesen nicht Wissenskreislauf angeht. Und dafür sind wir ja gerade da, dafür sitzen wir hier zusammen, dafür gibt es viele Publikationen auch seitens des IFZ, um hier wirklich sich weiterbilden zu können und genau diese Dinge eben auszubauen. Wo liegen meine Stärken, aber wo liegen auch meine Schwächen? Das ist ja das, wo man erstmal primär vielleicht hingucken muss als motorisierter Zweiradfahrer. Und wie kann ich die optimieren? Beispielsweise durch größeren Abstand.
Meine beliebteste Frage an Jens Kuck fängt ja immer damit an, du kommst ja von der Rennstrecke und du warst also mal Rennfahrer und dort wird der Abstand in der Regel nicht eingehalten und in den Rückspiegel wird auch nicht geschaut, weil es gar keinen Rückspiegel gibt beim Motorradrennsport. Warum kann man das auf der Rennstrecke machen, im Straßenverkehr aber auf gar keinen Fall?
Das ist immer ganz einfach erklärt. Auf der Rennstrecke wissen alle, worum es geht. Jeder ist Profi und weiß, worum es geht. Die Abstände werden insofern schon eingehalten, aber da bezieht sich's halt auf die Zentimeter, ne? Und das darf man niemals und auf gar keinen Fall annähernd auch auf die Straße übertragen, weil es unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt, die andere zurücklegen, und dann immer die Tatsache, egal was man macht, muss man ja immer davon ausgehen, dass alle anderen nicht wissen, was man gerade macht. Da gibt es bei mir so einen Leitspruch, so fahre immer so, als ob du dir selber entgegenkommen würdest. Ne? Dann bist du auf alles eingestellt. Das ist so, wenn man sich mal diesen kräftigen Satz so ein bisschen zu Gemüte führt, dann ist da viel Wahres dran. Und ich denke auch, dass viele natürlich ihr Motorrad bedienen, aber auch bei weitem nicht wissen, was so ein Motorrad kann. Also alleine die Tatsache würde wahrscheinlich schon einige Kollisionen verhindern können. Plus die Tatsache, dass dann wirklich Kräfte wirken, da muss man fit sein, körperlich und geistig. Also das ist nicht so getan, dass man da einfach mal in die Bremse reinlangt. Das sind Gehkräfte, die da wirken. Und das muss man halt erstmal verstehen. Und ich glaube, wenn man das mal trainiert hat und es besser verstanden hat, ist das Bewusstsein nochmal ein anderes, sich dann auf der Straße auch wieder zu reduzieren und zurückzunehmen. Weil zum Schluss sind wir ja die Gelackmeierten, ne, wenn mal was schief geht. Man kann ja erstmal immer von sich an sich arbeiten und dann mit dem Finger auf die anderen zeigen, aber die Gefahr fährt halt immer mit, dass es im Umkehrschluss auch falsch erkannt wird.
Das musst du jetzt noch ein bisschen erläutern, glaube ich, zu wissen, was das Motorrad kann, oder besser zu wissen, was das Motorrad kann, und damit mögliche Kollisionen vermeiden. Was meinst du damit?
Ich glaube, dass es hilfreich ist, wenn man jetzt mal bei einem Sicherheitstraining oder so mitmacht, dass man weiß, wie reagiert so ein Motorrad? Wie arbeitet ein System? Wie arbeitet das ABS? Wann komme ich in diesen ABS-Regelkreis? Ne? Wenn du so mit vielen normalen Motorradfahrern und Fahrerinnen im Dialog bist, dann und da mal so ein bisschen hinterfragst, sind ganz viele dabei, die erstaunlicherweise sagen, ach, ich habe Noch nie, bei mir hat noch nie das ABS geregelt. Also von daher ist das Verständnis zwar da, dass ich meine Geschwindigkeit reduziere, aber kommt es zu einer Notsituation, ist es natürlich immer hilfreich zu wissen, was passiert denn, wenn das ABS mal volles Programm regelt? Oder ich gehe noch einen Schritt weiter. Wie reagiert das Motorrad, wenn ich ein Kurven-ABS habe? Und auch, dass ich verstehen kann, mit einem Kurven-ABS auch in voller Schräglage richtig zu bremsen. Ich meine, nicht immer die Geschwindigkeit zu reduzieren, sondern richtig mal reinzulangen. Und das, da sind natürlich auch die angebotenen Fahrsicherheitstrainings eine tolle Möglichkeit, sich da anzunähern, um eben den eigenen Horizont entweder aufzufrischen oder zu erweitern. Das Auffrischen ist ja auch ein Thema, ne? Du setzt dich auch nicht nach der Winterpause drauf und fährst ganz gewohnt, wie es am Ende der Saison war, Motorrad. Und das sind immer so Faktoren, die man wissen sollte. Und wenn man da so ein bisschen sicherer zu Werke geht, dann ist es wieder für alle hilfreich.
Ist das auch aus Sicht des IFZ ein Aspekt, der stärker berücksichtigt werden sollte, dass die Menschen besser ihr Motorrad verstehen, möglicherweise Trainings absolvieren, beziehungsweise tatsächlich zu wenig bremsen, zu wenig möglicherweise auch zu wenig Schräglage zu fahren, um wirklich sicher Motorrad zu fahren?
Das ist ein ganz wichtiger Faktor natürlich. Also um, glaube ich, das, was du gesagt hast, Jens, nochmal vielleicht zusammenzufassen mit so auf den Punkt quasi. Im Rennsport sind halt Profis unterwegs. Die trainieren das, die kennen eben das Fahrzeug in- und auswendig. Die wissen genau, wie sie fahren müssen. Die kennen die Leute um sich rum. Die wissen vielleicht, wie die gerade fahren etc. Also die können natürlich auf all die Geschichten, die im Straßenverkehr notwendig sind, diese Regeln, können die verzichten. Im Straßenverkehr ist es halt so, oder bei den meisten Fahrenden motorisierter Zweiräder, dass hier ja seltener trainiert wird als im Rennsport. Und das ist ja das, was wir natürlich auflegen. Wir raten natürlich dazu, jeder Motorradfahrerin, jedem Motorradfahrer regelmäßig an Motorradsicherheitstrainings teilzunehmen, gar keine Frage. Gerade zum Start in die Saison ist das natürlich eine prima Angelegenheit, aber auch ansonsten über das Jahr hinweg. Das ist immer eine gute Gelegenheit, sein Fahrzeug auf der einen Seite viel besser kennenzulernen, dass ich nämlich genau weiß, wie reagiert mein Fahrzeug in extremeren Situationen und aber auch darüber hinaus theoretische Aspekte kennenzulernen, wie anfangs eben schon erwähnt, dass viele eben gar nicht darum wissen, das fahrphysikalische Verhalten, wie reagiert mein Fahrzeug, wie reagieren die anderen auf mich und worauf muss ich hier eigentlich Rücksicht nehmen und mich einstellen. Also wir haben auch hier, ich weiß, der Ausdruck Lernen, der ist nicht so gern gehört, viele mögen das nicht, aber es ist eben so. Es ist dieses berühmte lebenslange Lernen, wie in vielen anderen Bereichen, der Umgang mit dem Smartphone, mit dem neuen Fernseher, der wieder neue Funktionen hat. Und so muss ich eben auch mit meinem derzeitigen oder auch mit meinem nächsten Motorrad umzugehen lernen, mich darauf einstellen und wirklich wissen, ja, welche Möglichkeiten bieten sich mir, hier sicherer unterwegs sein zu können. Und auch da bietet sich wieder der Abstand, um wieder beim Thema zu bleiben.
Ich wollte es gerade sagen, wir reden vordergründig über den Abstand und da gehört natürlich das Bremsen dann dazu, wenn ich den Abstand nicht einhalte, also wenn ich nicht einfach nur die Geschwindigkeit verringere, um meinen Abstand beizubehalten, sondern wenn ich denn wirklich mal notfallmäßig in die Eisen muss. Gesegnet sei derjenige, ob bei Nässe oder bei trockener Straße, der über ein modernes ABS-System verfügt. Kann Motorrad Deutschland zu schlecht bremsen?
Schwierige Frage. Jein, sage ich mal. Ich glaube, jeder ist gut beraten, wenn er sich mit dem Thema wirklich ausführlich beschäftigt, hier vielleicht das Ganze auch trainiert, am besten mit professioneller Anleitung, sprich Motorradtraining. Das Bremsverhalten ist für viele Motorradfahrer gar kein Tabuthema, das nicht. Also jeder weiß, ich muss bremsen können, aber er muss es im Alltag meist gar nicht. Also man fährt vorausschauend, das ist ja erst schon mal sehr positiv. Wenn sich aber extremere Situationen einstellen, das kann ja auch das Wildsein, das aus dem Gebüsch springt, ich bin halt genötigt, plötzlich agieren zu müssen. Und dann ist es halt sehr entscheidend, jetzt hier auch die Bremsleistung des jeweiligen Motorrads abrufen zu können, zu wissen, wie verhalte ich mich? Habe ich ein ABS-System verbaut oder nicht? Da geht's ja schon los. Das wollen wir jetzt hier im Detail nicht ausführen, wie man hier praktisch vorgehen muss. Aber ich muss genau wissen, was mache ich? Ne? Nämlich, um es runterzubrechen mit dem ABS-System, kann ich reinlangen und das muss ich aber mich auch trauen. Und ja, all diese Dinge, da ist oft eine Verzögerung mit im Spiel. Ich will gar nicht sagen, dass Leute noch ihr Material schonen wollen, das haben wir auch schon gehört, aber sicherlich ist hier eine gewisse Scheu im Spiel und die muss man ablegen. Also man kann auch mit einem motorisierten Zweirad enorm verzögern, das ist möglich, aber man muss es eben üben. Ne?
Also klar gesagt, es gibt tatsächlich noch diesen Typus Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer, mir persönlich auch bekannt, der sagt, ich kann doch bei 100 km/h und schneller nicht einfach voll in die Vorderbremse langen. Den gibt es noch.
Den gibt es. Ich kenne diesen Menschen. Wir selbst haben, wenn ich das kurz einwerfen darf, ja Bremsstudien genau diese Geschichten ja gemessen, also Studien durchgeführt, um dieses Verhalten halt zu evaluieren. Und es ist so, mit steigender Geschwindigkeit, mit zunehmender Geschwindigkeit wird es halt für alles schwieriger. Das ist so. Ne? Was bei Tempo 50 noch machbar ist, das ist unser Wohlfühlbereich, wird bei 70 schon deutlich erschwert und bei Tempo 100, also unserer, sagen wir, maximalen Landstraßengeschwindigkeit, das ist schon Tempo, auch wenn man auf einer Teststrecke auf 100 beschleunigt und dann wirklich ja unter Laborbedingungen eine Notbremssituation einleiten muss. Da merken viele doch schnell, aha, ich muss vielleicht doch noch mal drüber nachdenken und auch hier noch mal ein bisschen mehr üben. Ja.
Kann man jemandem dazu raten, das für sich selbst zu üben, auf einer entsprechend leeren Straße oder auf einem großen Platz, also aus verschiedenen Fahrsituationen, ich sage mal mit 30 anfangen, mit 50 km/h, mit 70, mit 100 und vielleicht auch noch mit 150 wirklich mal in die Eisen zu gehen, also die Bremsen wirklich voll durchzuziehen? Oder sollte man von vornherein sagen, dafür gibt es Fahrradtrainings?
Relativ klares Nein. Sollte man nicht machen. Also in den öffentlichen Straßenverkehr gehören solche Übungen schon mal gar nicht. Das ist klar. Wir raten natürlich dazu, zum Start in die Saison meistens eben, wenn man so aus dem Winterschlaf erwacht, das Motorrad gerade ausgemottet hat, dass man dann im Prinzip einfach vielleicht mal einen leeren Parkplatz vor allem aufsucht, um sich wieder ans Fahrzeug zu gewöhnen. Ein paar Achten fährt, ein paar Kreise fährt, Stop and Go, Schrittgeschwindigkeit. Und eben auch ein paar Bremsmanöver durchführt. Ruhig mal kurz hochbeschleunigen, mal anbremsen, aber eben alles im Rahmen, ohne sich hier selbst zu gefährden, wenn man selber vielleicht unsicher ist oder gar nicht weiß, was mache ich hier. Also da auf jeden Fall die professionelle Anleitung holen. Dafür gibt es deutschlandweit diese Trainings, die man sich relativ einfach, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, über das Trainings-Online-Portal des IFZ sehr bequem suchen kann. Man guckt also hier, man gibt seine Postleitzahl ein, man gibt das den Umkreis ein, in dem ich ein Training suche und findet dann relativ schnell die Trainingsanbieter in der Nähe.
www.ifz.de.
Ganz genau.
Darf man also
darf man sagen.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll, weil das Profis sind, die einem das Wissen weitervermitteln können. Die sehen, wo sind die Defizite und feilen da dran. Ne? Also von bis. Ich würde auch jetzt niemanden ausschließen. Selbst einer, der viel Erfahrung hat, sollte das auch immer wieder mal auffrischen. Also auch wenn man vielleicht diverse Veranstaltungen schon mal auf einer Rennstrecke besucht hat. Das Fahren auf der Straße ist einfach eine andere Geschichte einfach. Ne? Das ist komplett anders.
Notbremsmanöver kommen halt im Alltag glücklicherweise ja eher selten vor. Und wie wir auch alle wissen, liegt der Schlüssel zum Erfolg in der Wiederholung. Man muss also die Dinge, genau, auch wenn man es mal konnte, muss man sie natürlich wieder auffrischen, reaktivieren und also hier kontinuierlich am Ball bleiben. Ne?
Also der Bremsweg eines Motorrads, das haben wir ja gerade schon gehört, der ist unisono größer als der bei einem Pkw aus gleicher Geschwindigkeit. Und wenn dann noch die halbe oder vielleicht sogar ganze Sekunde des Zögerns dazu kommt, ob ich denn jetzt wirklich richtig mal in die Bremse, in die Vorderbremse, was ja immer für manche Leute einfach so ein Knackpunkt ist, die Vorderbremse richtig ziehen kann, das kann natürlich dann erst recht die Sekunde zu lang sein. Jetzt lass uns auch mal über die Dynamik beim Gruppenfahren sprechen in Sachen Abstand, auch Gruppen, Motorradfahrer, Gruppen. Gruppen untereinander sind oftmals nicht so ganz weit auseinander. Und dann gibt es noch den Aspekt des Sozius, also zu zweit auf einem Motorrad, was ja die Situation nochmal verändert. Ganz genau, und nicht zum richtig. Vorteil fürs Motorrad, was Bremswege anbelangt. Also nochmal neu über Abstände nachdenken. Was lässt sich in erster Linie zum Gruppenfahren sagen?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Das ist gut, dass du das ansprichst, weil hier muss man häufig beobachten, dass eben die notwendigen Abstände gar nicht eingehalten werden. Ne? Und das muss man natürlich im Vorfeld, bevor es bei der Gruppenfahrt losgeht, sollte man das ruhig thematisieren. Da ist man gar nicht unbedingt der Buhmann, wenn man das einfach mal anspricht. Vielleicht sind andere auch dankbar dafür, die sich bis dahin noch nicht getraut haben, dass man solche Regeln einfach mal anspricht und dann vielleicht auch festlegt. Ich glaube, da kommt viel Psychologie ins Spiel. Man ist mit vertrauten Leuten unterwegs in der Regel. Man hat das Gefühl, man gehört zueinander, man kennt sich. Da muss der Abstand doch gar nicht so groß sein. Man kennt das vielleicht, selbst wenn man zu zweit, selbst wenn man mit dem PKW hintereinander fährt, ist das eine andere Situation, als wenn ein Fremder vorausfährt. Das ist so. Und da muss man sich vielleicht selbst immer wieder so ein bisschen ins Gewissen reden. Nein, wir müssen natürlich aufgrund der Gesetzesbasis müssen wir den notwendigen Abstand einhalten und eben auch, damit wir sicherer unterwegs sind. Jetzt fragt man sich ja, warum bin ich sicherer unterwegs? Weil ich eben viel mehr Zeit habe, um reagieren zu können. Je mehr Abstand ich zum Vorausfahrenden habe, desto mehr Luft bleibt mir im wahrsten Sinne, um ausweichen zu können, um bremsen zu können etc. Zusätzlicher Aspekt, ich erweitere meine Sicht nach vorn. Je dichter ich auffahre, desto mehr wird mir natürlich innerhalb meiner Voraussicht genommen. Gerade, das muss jetzt nicht während der Gruppenfahrt sein, wenn mit dem PKW ein LKW vorausfährt, ein Sprinter. Je näher ich daran an dem Fahrzeug dran bin, desto weniger sehe ich, was auch das Straßenverkehrsgeschehen angeht, Straßenverhältnisse angeht. Liegt da ein Ast, den ich unter Umständen erst viel zu spät wahrnehme. Aber innerhalb der Gruppe, um darauf zurückzukommen, eben eine sehr wichtige Geschichte, hier den richtigen Sicherheitsabstand einzuhalten, auch wenn die Gruppe dadurch ein bisschen größer wird. Mir ist es nicht bekannt, dass mal jemand verloren gegangen wäre bei einer Gruppenfahrt. Man wartet, man weiß in der Regel, wo man hin will. Wir sind alle vernetzt, wir haben moderne Kommunikationssysteme. Jeder wird ans Ziel kommen und die Gruppe auch nicht verlieren. Also da keine Sorge, den Abstand ein bisschen vergrößern.
Ja, was ich immer mal wieder feststelle, dieses Gruppenfahren, dieses Versetztfahren, ja, toll. Kann man auf jeden Fall, sollte man so machen, aber dafür den Abstand nicht einzuhalten, ist dann wieder falsch. Das sollte man hier auch nochmal erwähnen. Ne? So,
zwei Paar Schuhe, genau.
Genau, ja. Das eine ist dieses versetzte Fahren, was ja durchaus Sinn macht, aber eben dafür den Abstand zu verringern, ist das Fatale dabei. Ne?
Viele machen ja jetzt den Fehler beim Versetztfahren. Also Versetztfahren heißt ja, der eine fährt links in der Fahrspur, der andere rechts, der nächste wieder links. Dieses klassische Versetzt innerhalb der Fahrspur, um es nochmal kurz erklärt zu haben. Und viele meinen ja jetzt, ich orientiere mich an dem Übernächsten, der ja quasi dann auf meiner Linie fährt. Das ist eben falsch. Ne? Also man muss sich natürlich schon an dem unmittelbar vorausfahrenden, dem versetzt Fahrenden orientieren. Und da wird häufig so ein bisschen so dieser Fehler gemacht und der Abstand auch noch zu klein gewählt.
Das ist so, dieses versetzte Fahren meint ja auch so diesen Ziehharmonika-Effekt. Das heißt, in dem Fall eines Anhaltens einer roten Ampel oder was auch immer, kommt diese ganze Gruppe ja Ziehharmonika-mäßig dann sehr eng zusammen. Man steht also in der Zweierreihe neben seinem Mitfahrer und unmittelbar hinter der nächsten Reihe nach vorne und so weiter. Und wenn es dann wieder losgeht, wird eigentlich so mit der Zeit der Abstand immer geringer. Nicht? Der linke Nebenmann, der versetzt vor einem fährt, du hast es gerade geschildert, der ist möglicherweise nur noch 2 Meter vor einem. Aber er ist ja versetzt, also brauche ich mich darauf ja nicht so konzentrieren. Mein direkter Vormann in meiner Spur, der ist ja schon 6-7 Meter weg.
Gefühlt,
also das ist natürlich ein Punkt, da muss man dann in der Gruppe irgendwann mal drüber sprechen, weil ich habe immer so das Gefühl, man kommt sich immer näher und man bleibt dann irgendwann fast zusammen und diese Ziehharmonika, die geht dann gar nicht mehr auseinander und irgendwann fährt man dann auch 80, 90 oder 100 oder wie schnell auch immer und es bleibt doch noch immer relativ eng. Also das ist durchaus eine Sache, die man, würdest du auch so sagen, in der Gruppe vorher oder vielleicht auch mal zwischendurch durchaus mal ansprechen sollte.
Auf jeden Fall. Also es gibt ja gerade, was Gruppenfahrten angeht, die glücklicherweise, wenn man die Unfallsituation betrachtet, nicht sonderlich auffällig sind. Es gibt natürlich Charakteristika für Unfälle in Gruppen, warum das Ganze passiert. Abstand ist hier natürlich ein Thema, aber die sind nicht weiterhin auffällig, glücklicherweise, wie gesagt. Aber trotzdem sollte man auch eben nicht die Scheu haben, dass man jetzt meint, vielleicht bin ich dann der Komische in der Gruppe, wenn ich das jetzt anspreche. Also das ist in der Regel, habe ich so noch nicht erlebt, das ist nicht so. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es sind Leute dankbar, wenn diese Dinge angesprochen werden. Es gibt ja weitere Gruppenregeln. Innerhalb der Gruppe wird nicht überholt, beziehungsweise nur nach Absprache, nach entsprechender Zeichengebung und so weiter. Ganz wichtig halt hier, entsprechende Absprachen zu treffen.
Naja, dann lieber auch mal der Komische sein, wenn man ein paar Dinge anspricht, die vielleicht für alle relevant sind und vor allen Dingen sicherheitsmäßig relevant sind, sollte einen das jetzt nicht besonders stören. Wie sieht's jetzt aus im Soziusbetrieb? Das heißt, zwei Mann oder zwei Menschen auf einem Motorrad. Dadurch muss ich nicht der Abstand von vornherein vergrößern, weil den halte ich ja sowieso ein. Aber fahrphysikalisch tut sich ja doch einiges.
Eben, also mit Blick auf die StVO ändert sich hier erstmal nichts. Ich muss den notwendigen Abstand einhalten, ob ich allein oder zu zweit auf dem Motorrad sitze, das ist klar. Warum das Ganze? Weil eben unter anderem mein Bremsweg, den wir ja gerade schon ausreichend thematisiert haben, auch länger werden kann. Das muss er gar nicht, wenn das Bremssystem eine entsprechende Leistung hat und ich auch entsprechend stärker jetzt verzögere, dann kann ich auch identische Bremswege realisieren unter Umständen, wenn ich das denn kann. Aber in der Regel ist es ja ungewohnt. Und
man
bremst einfach, vielleicht berücksichtigt das nicht in der Bremsintensität und dann schiebt das Gewicht natürlich umso mehr. Also von daher ist der erhöhte, vielleicht über das gesetzlich vorgeschriebene hinaus, der Abstand, den einfach größer zu wählen, sicherer für sich, für alle anderen und natürlich auch für den Beifahrer.
Ist der Soziusbetrieb dann so ein klassisches Learning by Doing? Also ich sag mal, der vielleicht halbwegs erfahrene Fahrer trifft auf einen Mitfahrer, eine Mitfahrerin, die aber nicht so die Erfahrung drin hat. Sollte man dann einfach losfahren oder gibt es dann auch ein paar Regeln, die man bespricht oder sollte man vielleicht sogar auch ein bisschen üben?
Nee, da gibt es auch ganz klare Regeln. Also jemand einfach so blindlings mitzunehmen, der noch nie vorher vielleicht auf dem Motorrad mitgefahren ist oder zumindest, vielleicht ist auch schon mal mitgefahren, weiß aber immer noch nicht viel mehr. Also man sollte hier schon, ja, ich nenne es jetzt mal ganz förmlich, so eine kleine Einweisung sollte schon stattfinden. Also auch da eben ein paar Dinge ganz ansprechen. Das macht ja auch Spaß, wenn man da so ein bisschen fachsimpeln kann. Also es geht ja beim Auf- und Absteigen los, damit man hier nicht zusammen noch umfallen muss vor versammelter Mannschaft. Nein, also da geht's während der Fahrt. Die Füße beispielsweise, die bleiben des Sozius, bleiben auf den Rasten, die werden irgendwie nicht runtergenommen beim Stopp oder während der Kurvenfahrt schon gar nicht. Haben wir auch alles schon erlebt. Also da gibt es Regeln, wie man hier wirklich sinnvoll zur Sache gehen sollte, auch was Kommunikation unterwegs bespricht. Nicht überfordern mit diversen Zeichen, das hatten wir auch schon mal in einem anderen Podcast, die Zeichengebung unterwegs, sondern hier vielleicht auf ganz banale 2-3 Zeichen, wenn überhaupt, beschränken, sodass sich der Hintermann auch bemerkbar machen kann. Also es gibt schon diese Regeln und diese Erklärungen, die notwendig sind, um sicher unterwegs zu sein.
Und die Verantwortung des Fahrers weitet sich ja in diesem Fall dann auch noch aus, nämlich auf den Mitfahrer, auf die Mitfahrenden. Und sofern ist sowieso dann der richtige Abstand geboten. Welche Aspekte lassen sich jetzt zum Thema Abstand, richtigen Abstand wählen, noch erzählen?
Ich glaube, wir haben die zentralen Aspekte wirklich jetzt angesprochen. Man kann das Ganze jetzt immer noch verfeinern oder in andere Nischen drängen. Regenfahrten beispielsweise, die ja immer irgendwo eine außergewöhnliche Situation in vielerlei Hinsicht darstellen. Und so natürlich auch mit Blick auf das Thema Abstand. Ich sehe zum einen natürlich schlechter, was auf der Fahrbahn so vor sich geht. Fahrbahnunebenheiten werden durch dieses vielleicht grau in schwarz verschwimmende nicht mehr so deutlich wahrgenommen. Das ist die eine Sache. Und natürlich verlängert sich auch hier wieder mein Brems- und Weg, da das Motorrad schneller ins Rutschen geraten kann.
Ja, visuelle Gegebenheiten und auch die Gegebenheiten der Straße. Ne? Das sind einfach Faktoren, die man berücksichtigen sollte. Fahre ich bei tiefstehender Sonne, wenn ich eh schon alles schwer erkennen kann, na, dann nehme ich mich doch ein genau. bisschen zurück. Ne? Einfach diesen natürlichen Instinkt auch nutzen. Ne? Nicht einfach so stupide weiterfahren, als ob die Bedingungen hier zu 100% ideal sind, sondern die auch wieder ständig abgleichen. Was sehe ich? Wie reagiere ich? Und das können wir als Mensch am besten beurteilen. Ne? Wenn man da jetzt kaum Respekt hat vor solchen Gegebenheiten, dann können wir jetzt nur darauf hinweisen, ne, dass man das machen sollte, dass es halt für alle besser ist.
Also ich denke mal auch der Abstand, und das ist ja das Thema hier des heutigen Podcasts, ist eine sehr gute Versicherung beim Motorradfahren, mit der man sehr sicher unterwegs sein kann, wenn der Abstand groß genug gewählt ist, um, auch wenn ich mich jetzt wiederhole, eben wirklich eine hervorragende Sicht zu haben und entsprechend reagieren zu können.
Sehr gutes Schlusswort, dass Abstand segensreich ist, haben wir ja auch unter anderem in dieser Pandemie gelernt, und natürlich ist es auch beim Motorradfahren dran. Ja, das war unser Thema, zu nah dran, warum Abstand der beste Schutzengel ist, mit Matthias Hasper vom IFZ, mit dem Jens Kuck. Mein Name ist Achim Marten vom IVM und ich sage Tschüss.
Tschüss und bis bald.
Ja, kurzes Tschüss auch von meiner Seite.